Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Dieser Satz hier hat die Bundesrepublik Deutschland verändert.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Das ist einer der zentralen Sätze aus der berühmten Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Der hat die am 8. Mai 1985 im Bundestag gehalten, also zum 40-jährigen Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist einer der zentralen Sätze, die wir gerade gehört haben, weil dieser Satz, vielleicht kann man das so sagen, die Erinnerungskultur Deutschlands sehr geprägt hat. Also die Art und Weise, wie wir bis heute auf den Nationalsozialismus und auch den Zweiten Weltkrieg schauen. Die schlimmen Taten in die Geschichte zu integrieren und die Verantwortung, die daraus erwächst, anzunehmen. Darum ging es, glaube ich, auch Weizsäcker. Ich weiß, als ich diese Rede das erste Mal gehört habe, hat sie mir auch so eine Art Antwort darauf gegeben, wie ich eigentlich damit umgehen soll, aus dem Land zu kommen, das Hitler ermöglicht und mitgetragen hat. Max, aus deiner Sicht, was stimmt mit dieser Rede nicht oder nicht ganz?
Nee. Ja, also ich würde sagen, die Rede ist natürlich klar in ihrer Intention. Es geht darum, eine andere Form von Selbstbild zu erzeugen, wie du gerade gesagt hast. Aber faktisch ist es natürlich falsch. Die Deutschen wurden nicht befreit, sondern sie wurden besiegt. Bis zum allerletzten Ende haben sie Widerstand geleistet. Das war ja auch für die zum Beispiel Kommunisten im Exil eine Art Störung ihrer eigenen Erwartung, dass spätestens nach Stalingrad, als sich das militärische Blatt wendete, die Deutschen eigentlich eine Revolution hätten anzetteln müssen. Das Gegenteil war der Fall.
Aber hast du nicht das Gefühl, also die militärische Sichtweise ist von mir aus, da stehen mehrere Armeen gegeneinander, da gewinnt die eine gegen die andere, also werden die Deutschen besiegt. Aber sagen wir mal auch aus Sicht der Bevölkerung, die auch Leid erlitten hat, zu sagen, endlich ist das vorbei. In diesem Sinne ist es doch eine Befreiung, oder nicht?
Nein, auch da nicht. Wenn man sich anguckt, wie die deutsche Bevölkerung mehrheitlich nach 45 gedacht hat, dann fühlte sie sich nicht wie befreit, sondern wie besiegt und wie besetzt von den Alliierten. Das heißt, von deutscher Sicht aus, und ich rede nicht von der Sicht der sozusagen Exilanten, Exilantinnen, die zurückkehrten, sondern von der mehrheitlich in Deutschland verbliebenen Bevölkerung, die hat es als eine Niederlage erfahren.
Hast du nicht das Gefühl, man kann auch Täter befreien? Also so eine Art wie einen Schleier wegnehmen? Also selbst wenn man sagt, ja, da waren Täter dabei und die haben sich besiegt gefühlt, ich kann auch Täter in dem Sinne befreien, als dass ich ihnen eine neue Chance gebe.
Na gut, das ist schon eine sehr christliche Art, darüber nachzudenken. Klar, also man kann irgendwie Sünden vergeben und so weiter und so fort. Das war aber am Anfang gar nicht die Idee. Die Idee war schon mit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und so weiter, erstmal eine Form von Anerkennung überhaupt zu schaffen innerhalb der deutschen Bevölkerung, was da eigentlich passiert war. Und es gibt eine Untersuchung von der Alliierten, also US-amerikanischen Militärführung, die 46, 47 feststellte, dass die Mehrheit der Deutschen für einen gemäßigten nationalsozialistischen Führer, was auch immer das sein sollte, gestimmt hätte. Das heißt, es gibt in Deutschland eine grundlegende Situation erstmal nach 45, die der Weizsäcker-These widerspricht. Mittlerweile denken wir aber über uns selbst nach, als wären wir alle Exilanten gewesen.
Max Scholleck, du bist Lyriker, Autor, Essayist, du bist jüdischen Glaubens und du forderst in deinem jetzt gerade vorgelegten Buch Desintegriert euch, was du damit meinst, was genau dich an der Weizsäcker-Rede noch weiter stört und warum die WM 2006 für dich auch was mit der Bundestagswahl 2017 und dem Ergebnis der AfD zu tun hat. Darüber reden wir diese Woche. Eine Stunde Talk. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Max Scholleck ist zu Gast. Max, wir haben uns, wie wir das mit allen Gästen machen, auch für dich drei wahnsinnig und rein hypothetische Aktivitäten ausgedacht. Und ich bitte dich mal zu schauen, was es mit dir macht. Vielleicht treffen wir mit einer dieser Aktivitäten, der möglichen Aktivitäten, deinen Geschmack. Hier steht, hi, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Max Scholleck. Erste Möglichkeit, auf den Spuren der Route 66 einmal quer durch die USA fahren. 4000 Kilometer von Chicago nach Santa Monica, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, Kalifornien. Gut, dass mir das aufgeschrieben wird, denn die hätte ich, glaube ich, so nicht hingekriegt. Wäre das was für dich?
Naja, durchaus. Ich habe mal während meiner Schulzeit noch für ein Jahr in Texas gelebt und so den Midwest erkundet auch, New Mexico bis nach Vegas runter. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war jetzt gerade im Sommerurlaub auf Sardinien, da hatte ich teilweise das Gefühl, gerade in den Bergen, ich befinde mich auf der Route 66 oder zumindest einer Fantasie der Route 66. Also warum nicht mal die echte Route fahren?
Ist es für dich eher Natururlaub, wenn du dann da bist, oder ist USA auch wirklich dann Kultur oder ist es beides irgendwie?
Ich bin Großstädter, für mich sind große Städte interessant, Natur ist tendenziell was, wo ich durchfahre.
Ist USA für dich damals eine einschneidende Erfahrung gewesen oder dann doch, weil es irgendwie kulturell uns doch sehr nah ist, doch nicht so unterschiedlich?
Also der Panhandle, also der Norden Texas, ist doch sehr unterschiedlich. Mhm. Sowohl im Kleinen, ich kam aus einer kleinen Privatschule und war plötzlich in einer Schule mit 2000 Leuten, wo ich wirklich einen Lageplan brauchte, um mich überhaupt zurechtzufinden. Aber auch, weil da ein Haufen radikale protestante Christen sich aufhielten. Und ich glaube, ich hätte die Zeit nicht überstanden, ohne eine bestimmte Form von Humor, vielleicht auch Galgenhumor zu entwickeln, die mich jetzt weiterhin begleitet.
Zweite Möglichkeit, mit dem Rad die Deutsche Weinstraße entlangfahren. Circa 90 Kilometer von Schweigen-Rechtenbach nach Bockenheim. Ist beides in Rheinland-Pfalz.
Ja, ich meine, auch sowas könnte ich mir vorstellen. Vor allem natürlich im Herbst, wenn der Wein fertig ist. Ist ja eine wildromantische Tour. Ich habe immer Kästner im Ohr mit Handstand auf der Lorelei, einer eher ironischen Brechung dazu. Aber ich bin dem nicht abgeneigt, deutschen Mythen nachzufühlen und dem dann sozusagen meine eigene ironische Wendung zu geben, darüber ein Gedicht zu schreiben oder so. Ich glaube, es wäre eine hervorragende Materialsuche.
Fahrrad für dich ein Medium?
Ja, Fahrrad für mich ein Medium. Weniger zum Reisen, mehr um in der Stadt rumzukommen. Ist mir ein bisschen zu unbequem mit den ganzen Radtaschen und so weiter. Da muss man Gewicht so reduzieren. Ich habe eigentlich immer Bücher mit. Brauche ich einen Anhänger.
E-Bike wäre auch eine Möglichkeit, damit es nicht so anstrengend
ist. Nee, E-Bike fahre ich nicht. Dann fahre ich Auto. Das E-Bike finde ich irgendwie so weder Fisch noch Fleisch.
Dritte Möglichkeit, mit der S-Bahn durch Berlin.
Ja, das mache ich eh die ganze Zeit. Ich möchte immer noch irgendwann mal so eine Ringbahnparty machen, wo man sich quasi, also freiwillig, unfreiwillig bin ich natürlich schon mehrfach vor einiger Zeit, noch mehr als ich noch Teenager war, eingeschlafen in der Ringbahn und dann mehrfach rumgefahren. Aber das meine ich nicht. Ich meine eine bewusste Ringbahnfahrt mit Freunden und einem Kasten Bier oder so. Das sind Dinge, die ich sehr, sehr gern mache. Ich bin ein sehr fröhlicher und emphatischer Berliner.
Du bist auch gebürtiger Berliner, ne?
Ich bin auch gebürtiger Berliner.
Wäre eine andere Stadt für dich reizvoll, um zu sagen, ah, da settle ich irgendwie nochmal neu, oder ist es dann einfach auch Berlin?
Es gibt so wenige Städte in Deutschland, die ich auch respektiere, wo ich gut leben könnte. Ich würde sagen,
Köln.
Es tut mir leid, Köln,
war ein Versuch.
Ich glaube, da gibt es wirklich eine Art Spannung zwischen der rheinischen Frohnatur und so einem preußischen Schnauze, die mich so ein bisschen irritiert, wenn ich in Köln bin, dass die Leute alle so freundlich sind. Das ist aber eigentlich auch ein Lob, ne?
Vergiftetes
Lob. Vielleicht wirklich ein kultureller Unterschied, ich weiß es nicht. Ich finde Hamburg eine schöne Stadt und wenn ich über den deutschsprachigen Raum spreche, dann finde ich Wien interessant und zwar nach wie vor. Ich glaube, die Leute brauchen gerade Support und ich finde die Stadt interessant. Am Anfang hat sie mich schockiert, weil sie so altert, also so frühes 20. Jahrhundert mäßig daherkommt, dass ich das Gefühl habe, gleich fährt die Gestapo vor und holt die Juden ab. Aber daran habe ich mich gewöhnt und dann wurde es auch irgendwie eine schöne Stadt und ich finde sie sehr lebendig. Es gibt sehr viel Subkultur und da halte ich mich gerne auf.
Wenn du aus dem deutschsprachigen Raum rausgehen dürftest und dürftest frei wählen?
Ich habe schon an verschiedenen Orten gelebt. Ich könnte mir total gut vorstellen, mal wieder in den USA zu leben. Ich fand London großartig. Ich habe gerne in Tel Aviv gelebt. Das sind aber alles Dinge, die ich nochmal als emphatischer Berliner vor allem so für eine gewisse begrenzte Zeit machen würde.
Brauchst du Reisen, um für dich Inspiration zu finden für, egal ob jetzt Essays, Prosa, Lyrik, oder ist das eher was du auch ganz gut für dich alleine an einem Schreibtisch irgendwie entwickeln kannst?
Nee, ich muss auf jeden Fall auch diese Stadt einfach ab und zu verlassen. Berlin ist toll, aber es ist auch irgendwie grässlich und es ist gut, ab und zu wegzukommen. Ich war jetzt gerade Anfang des Jahres 3 Monate für eine Schreibresidenz in Istanbul. Und ob man es glaubt oder nicht, Istanbul, das Moloch, hat mir geholfen, ein bisschen runterzukommen und vor allem auch wieder eine Energie und eine Wut zu entwickeln, die ich brauche, um meine Arbeit hier zu machen.
Wut ist wichtig als Grundemotion, um sickig zu schreiben oder ironisch zu sein, oder weshalb?
Ja, Wut ist eine Art Energie, die möglicherweise, ist das ein Grund auch, warum ich Hip-Hop als Kunstform interessant finde. Wut kommt für mich total rein als eine auch sehr positive Form von Antrieb, von Druck, den man aufbaut, um sich über Dinge zu ärgern und auch auf Dinge richtig einzusteigen. Ich habe das Gefühl, es sozusagen braucht eine gewisse Form von ein Gefühl, dass es einen etwas angeht. Und wenn ich sage, ist ja eh alles kein Problem, oder zynisch oder sarkastisch darauf reagiere, dann habe ich da nicht genug Engagement. Wenn ich wütend bin, dann geht es mich was an.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Route 66, mit dem Rad die Deutsche Weinstraße oder von mir aus eine Ringparty in der S-Bahn in Berlin?
Ach, dann würde ich schon sagen, Route 66 ist am spektakulärsten.
Sagt Max Scholleck, heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova. Er hat das Buch geschrieben, Desintegriert euch. Bleiben wir noch einmal bei dem Satz, der noch etwas weiter ging, als wir den vorhin von Richard von Weizsäcker gehört haben.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit. von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Das ist die Rede zum 40-jährigen Kriegsende 1985. Richard von Weizsäcker war damals Bundespräsident. Max, uns alle befreit, du hast vorhin schon gesagt, das stimmt eigentlich nicht aus deiner Sicht. Auch mit Blick auf die Zeit nach 45, weil die Deutschen eigentlich so aus dem Gedankengut des Nationalsozialismus noch nicht ganz rausgekommen sind, richtig?
Ja, korrekt.
Woran machst du das fest und wie machst du das also erfahrbar, um zu sagen, na, das, die waren eigentlich immer noch Geisteskind der Jahre, die davor waren?
Naja, ich meine, das kann man einerseits an der Art und Weise, wie mit Ex-Nazis oder weiterhin Nazis umgegangen wurde innerhalb der deutschen Bevölkerung sehen. Also was ist eigentlich aus der Denazifizierung geworden, was die Westalliierten angedacht hatten zu diesem Zeitpunkt. Das war im Prinzip eine Aktion, die ziemlich bald im Sande verlief. Hatte auch damit zu tun, dass Deutschland eingebunden werden, zumindest Westdeutschland eingebunden werden sollte in den Staatenverbund, den kapitalistischen Block, wenn man so will, der auf der Westseite freiheitlicher Block genannt wurde, der letztlich dazu führte, dass die Denazifizierung in deutsche Hände übergeben wurde und da verlief sie ziemlich bald im Sande. Im Prinzip dauerte es bis in die 60er Jahre, Fritz Bauer ist ein wichtiger Name dafür, um bestimmte Verbrechen überhaupt richtig aufzurollen. Innerhalb der deutschen Bevölkerung gab es eine riesige Ablehnung gegenüber dem, was sie als Siegerjustiz bezeichneten. Und ich finde, das markiert schon relativ deutlich, wie man die Alliierten gesehen hat, eben nicht als Befreier, sondern als Sieger, die jetzt anfingen, den Deutschen oder dem deutschen Volk eine Form von neuer Ordnung überzustülpen.
Man weiß das ja auch ein bisschen, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wer ist damals in den 50er, 60er Jahren wieder ins Justizsystem zum Beispiel reingekommen, also wer ist Richter geworden in Deutschland und wie ist zum Beispiel auch die Justiz mit den Richtern umgegangen, dann kann man da auch, glaube ich, durchaus von ein paar personellen Kontinuitäten sprechen.
Das ist eine absolute Katastrophe. Wenn man sich zum Beispiel Norbert Freys Vergangenheitspolitik anguckt, dann...
Also großer Historiker in Deutschland.
Ein großer Historiker. Ich habe mir das angeguckt und dachte, war fassungslos. Ich dachte, es kann nicht wahr sein. Der Verfassungsschutz wurde teilweise von Leuten aufgebaut wie Klaus Barbie. Klaus Barbie war in Lyon, der Schlechter von Lyon. Das war ein Nazi, der da reihenweise die Partisanen und Juden erschossen hat. Wir sprechen wirklich von nicht nur von einer personellen Kontinuität von Leuten, die aus der Verwaltung kamen, aus der Nazi-Verwaltung, was ja schlimm genug gewesen wäre, sondern wirklich von hochrangigen Nazis.
Jetzt hält ja Weizsäcker diese Rede 1985 und auch er setzt sich natürlich so ein bisschen mit der Frage auseinander, ist Schuld oder Unschuld? Und er sagt mitten in der Rede unter anderem das hier.
Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, da beriefen sich allzu viele von uns darauf, nichts gewusst oder auch nur geahnt zu haben.
Wenn man es wohlwollend verstehen will, dann sagt er ja hier im Subtext tatsächlich, wir haben damals eigentlich weggeguckt und im Nachhinein nur behauptet, wir hätten nichts gewusst.
Ja, und damit trifft Weizsäcker, glaube ich, den Nagel auf den Kopf.
Ist das 40 Jahre später trotzdem problematisch, dass er mit dieser Rede, sagen wir mal, diese Gedächtniskultur der Deutschen in irgendeiner Art und Weise prägt?
Naja, ich weiß nicht, welche O-Töne du noch auf Lager hast. Es gibt so eine Stelle, wo er anfängt, über die jüdische Tradition zu sprechen. Nee,
die habe ich nicht dabei. Sag mal ruhig, erzähl.
Okay, also das finde ich eigentlich sozusagen, was mich interessiert, ist ja das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen und welche Rolle die Juden als eine Figur, als eine symbolische Position für das deutsche Selbstbild spielen. Zumindest zu meinen Lebzeiten. Ich bin 87 geboren, also sagen wir mal 2 Jahre nach der Weizsäcker-Rede. Und ich glaube, es gibt ein Prä- und ein Post-Weizsäcker. Das kann man schon sagen. Mhm. Und die Art und Weise, wie Weizsäcker auf die jüdische Tradition Bezug nimmt, ist, indem er sagt, Erinnerung bedeutet im Judentum Erlösung. Es wäre von unserer Seite als Deutsche also eine Form von Affront, eine Beleidigung der Juden, würden wir nicht auch erinnern. Klammer auf und dadurch erlöst werden, Klammer zu.
Das heißt, im Prinzip sind auch da wieder das Angedenken an die Taten oder die Verbrechen an die Juden Mittel zum Zweck, um selbst Erlösung zu finden?
Na, was heißt Mittel zum Zweck? Ich glaube, was Weizsäcker da vorschlägt, ist eine andere Form der Selbstbeschreibung der deutschen Identität. Und die muss natürlich auch irgendeine Form von Versprechen beinhalten. Das Versprechen der Kontinuität, also zu sagen, wir wurden nur von der Siegerjustiz schlecht behandelt und so weiter, war eine bestimmte Sinn aus dem eigenen Leben zu machen. Deswegen ist es ja auch eine Position, die vor allem diejenigen eingenommen haben, die damals auch Nazis gewesen waren und dann weiterhin in einer neuen Gesellschaft zurechtkommen mussten. Das Versprechen für 68, also für die Generation der Folgenden, der Kinder sozusagen dieser alten Nazis, der Nazikinder, wenn man so will, das Versprechen war Vatermord und dafür Befreiung von dieser Art von Last, dieser Kontinuität. Und nun ist Weizsäcker an einem Punkt, wo im Prinzip die nächste Generation schon in den Startlöchern steht. Und was er verspricht ist, wenn ihr euch erinnert, dann werdet ihr erlöst. Und jetzt können wir gemeinsam darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich diese neue Erinnerungskonfiguration in Deutschland heute.
Er fasst das unter anderem so in Worte, ich glaube, den O-Ton habe ich sogar passenderweise dabei, wenn er über die, was er dann die Jungen in dem Moment nennt, aber das ist genau die Generation, die du auch gerade meinst.
Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.
Also genau das zu sagen, ne? Man hat die Taten nicht begangen, aber es ist so ein bisschen die Frage, wie gehe ich mit dem Angedenken um. Aber ist das nicht trotzdem ein guter Gedanke zu sagen, also ich habe die Abgrenzung, es ist nicht wirklich Schuld, die ich auf mich lade, aber Verantwortung dafür, wie ich damit umgehe in Zukunft und auch gegen das Vergessen so ein bisschen?
Ja, ja, das ist ja völlig richtig. Es geht ja nicht darum, die gesamte sozusagen Konfiguration, die Weizsäcker da vorschlägt, in Frage zu stellen, sondern die Rolle, die die Juden darin spielen.
Dann erläuter die nochmal eben, wie du die siehst.
Ja, da löse ich mich jetzt ein bisschen von Weizsäcker. Weizsäcker ist nur ein gutes Beispiel oder auf dem Weg dahin. Es gibt ein Denkmodell, was von einem Soziologen der an der Universität of Toronto gelehrt hat, Michael Bodemann, eingeführt worden ist. Das heißt Gedächtnistheater. Das Buch ist 1996 erschienen und es guckt sich an, auf welche Weise wird die jüdische und die deutsche Position in einem öffentlichen Rollenspiel inszeniert. Und er sagt im Prinzip, naja, die jüdische Position hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen und diese Aufgaben dienen letztlich der Erfüllung genau dessen, was Weizsäcker da verspricht, nämlich der Erfüllung der sozusagen des doppelten Bildes, des Kippbildes von Erinnerung und Erlösung. Wenn wir uns erinnern, sind wir keine Nazis mehr.
Das heißt aber, aus deiner Perspektive ist das viel zu undifferenziert in Bezug auf die Juden, weil es sie auch wieder nur in, sagen wir mal, eine Schublade steckt, die der deutschen Erinnerungskultur oder Erlösungskultur oder wie immer man das nennen will, dann dient und damit eigentlich nicht auf die jüdische Bevölkerung zum Beispiel schaut, die heute in Deutschland lebt oder von mir aus auch Mitte der 80er in Deutschland gelebt hat.
Genau, also wenn wir jetzt über den Effekt, den diese Zuordnung des Rollenspiels auf Juden hat und Jüdinnen, dann würde ich sagen, das ist genau das Problem, das ist nämlich eine Art Spielraum erzeugt, aus dem super viel rausfällt. Es ist ja wirklich nicht so, dass die alle Juden in Deutschland das Echo der Ermordeten sind. Es hört sich aber so ein bisschen so an, wenn man sich überlegt, auf welche Weise werden eigentlich Juden in Deutschland wahrgenommen und positioniert in der Öffentlichkeit, dann ist es natürlich häufig oder eigentlich vor allem über die drei Punkte Shoah, Antisemitismus oder Israel. Das hat ganz viel mit einem deutschen Selbstbild zu tun und nur bedingt mit der Vielfalt jüdischer Wirklichkeit in Deutschland heute.
Hast du das Gefühl, dass vielleicht Mitte der 80er, aber genau, sagen wir mal, eine Debatte braucht ja manchmal, um sich im Moment zu entwickeln, genau dieser Schritt vielleicht einfach mal notwendiger war und wir heute an einem Punkt, immerhin 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre weiterstehen, wo man dann nochmal sagen kann, wir verstehen auch, dass das nochmal aus einer engeren Perspektive gedacht war. Unsere Aufgabe ist es, heute einen Schritt weiterzugehen und das zu erkennen.
Das finde ich eine schöne Art, das zu formulieren. Das kann man gerne so sagen und sagen, wir sind jetzt sozusagen es braucht jetzt sozusagen eine neue Weizsäcker-Rede. Dieser Punkt ist quasi wie abgegessen. Wir sehen jetzt auch, wie der sein Maximum erreicht und jetzt muss man irgendwie weiter gucken. Ich finde aber gleichzeitig, und das hat mich in diesem Buch interessiert, nicht nur bei Weizsäcker, sondern auch schon ab den 50er Jahren bei Denkern wie Enzensberger, ein sehr wichtiger linker Denker damals, bis heute eigentlich, finde ich Spuren dieser, sagen wir mal, Zuordnung einer bestimmten symbolischen Bedeutung, die jüdische Seite bekommt. Und die verändert sich über die Zeit, aber es bleibt für ein Nachkriegsdeutschland absolut zentral, die Juden und Jüdinnen als Gegenfigur oder Hilfsfigur für die eigene Konstruktion des Selbstbildes zu verwenden.
Hast du das Gefühl, dass das etwas ist, was bewusst passiert? Oder ist das einfach so es ist nie in Frage gestellt worden und es verselbstständigt sich dann eben auch?
Das hängt so ein bisschen ist eigentlich eine psychologische Frage, wie bewusst einem Narzissmus ist. Ich glaube sozusagen, es gibt eine Art, man verwendet die Juden, genau wie man die Migrantinnen und Migranten verwendet, um ein eigenes Selbstbild zu erzeugen. Man redet sozusagen über die anderen, um das selbst zu definieren. Die Frage ist, weiß man das, wenn man das tut? Ich würde sagen, tendenziell nein. In dem Sinn ist es eine unbewusste Aktion. Aber glaubt man von sich selber in der absolut positiven und wohlwollendsten Haltung überhaupt über Juden und Jüdinnen zu sprechen? Da bin ich mir sicher.
Jetzt hast du das Buch gerade vorgelegt, das heißt Desintegriert euch. Und da gucken wir gleich einmal drauf, was genau denn die Forderung ist, die du darin da hast. Max Scholleck, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Du beschreibst das in deinem Buch Desintegriert euch, finde ich, an einem sehr schönen Beispiel. Du schilderst eine Situation, sinngemäß, Mann geht über die Straße und Polizist ruft von hinten, hey Sie. Und in dem Moment, wo der Mann, der sozusagen angerufen wird, sich rumdreht, hat er die Kommunikationssituation schon angenommen, die ihm der Polizist, sagen wir mal, aufdrücken will. Und du hast gerade selbst gesagt, so in der deutschen Wahrnehmung der Juden gibt es diesen großen Dreiklang. Also es gibt drei Themen, es ist entweder Antisemitismus, es ist die Shoah oder es ist Israel. Alles andere spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn du jetzt forderst, desintegriert euch, an wen richtet sich das und was sollen die machen?
Ich würde es aufteilen und sagen, aus einer jüdischen Perspektive, über die wir ja bisher gesprochen haben, würde ich sagen, Desintegration bedeutet, wir stehen nicht zur Verfügung, wenn die deutsche Öffentlichkeit ihre eigene Läuterung inszeniert. Das bedeutet, zu überlegen, ey, warte mal, warum eigentlich erfülle ich diese symbolische Rolle? Und was habe ich, also ist es für mich überhaupt interessant? Ist es sinnvoll meinen Vorfahren gegenüber? Ist es sinnvoll meiner künstlerischen Arbeit gegenüber? Ist es sinnvoll und sozusagen angemessen, wenn ich mir überlege, was ich eigentlich will?
Das heißt im Klartext zum Beispiel, um das mal auf pragmatisch runterzubrechen, wenn wir abends was trinken gehen würden und ich würde dich dann irgendwann fragen, du hör mal, wie war das denn mit der Shoah und deiner Familie? Dann müsstest du dir in dem Moment rausnehmen, darauf nicht zu antworten, weil es sonst genau das wieder erzeugt, was du eigentlich kritisierst.
Ganz genau, also das mache ich auch oft genug. Es geht natürlich vor allem um so öffentliche Interaktionen, wenn wir jetzt befreundet wären,
dann ist es eine andere Nummer,
aber es stimmt, in einer öffentlichen Situation wäre ich dazu geneigt, dann das Register zu wechseln und zu sagen, na, wie war es denn mit der Shoah in deiner Familie? Mhm. Also sozusagen wie oder zu sagen, pass mal auf, genau das ist das, wie das Theaterstück funktioniert. Ich soll jetzt hier eine Rolle spielen, gibt noch andere Formen des Rollenspiels. Ich saß mal auf einem Podium in einem Theater in einer kleineren Stadt, da wurde ich gefragt, darf man über Auschwitz lachen? Ja, das ist auch eine Form von Inszenierung. Der Jude soll irgendwas bestätigen oder in Frage stellen.
Oder sogar die Erlaubnis erteilen.
Aber im Endeffekt lässt sich doch keiner irgendwas erzählen. Ich halte es auch für so eine Art, wie so ein Schattenspiel. Da kommt doch nichts bei raus, außer dass man sich selber wieder bestätigt hat, dass man Juden zuhört.
Ich habe zum Beispiel bei der Vorbereitung jetzt auf die Sendung und auch beim so Schreiben der Moderation zwischendurch mal immer wieder gemerkt, dass man, also wie bei allen Themen, ganz schnell in diese Fallen tappt. Ne? Also die LGBTI-Gruppe ist wie die LGBTI-Gruppe. Die Migrantinnen und Migranten sind wie die Migrantinnen und Migranten. Und die Juden sind wie die Juden. Was natürlich Quatsch ist, weil es immer den Blick auf Differenziertheit irgendwie verstellt. Kannst du denn für dich benennen, wenn du das möchtest, wie groß überhaupt der Anteil an deiner Identität ist, was den jüdischen Glauben angeht? Weil über nichts anderes reden wir ja erstmal, wenn wir sagen, naja, es ist jüdisch, dann sagen wir erstmal nur, ja, du folgst einer gewissen Religion. Also wenn du beschreiben müsstest, wie groß ist dieser religiöse Anteil denn an deiner Identität? Kannst du das sagen?
Der religiöse? Würde ich sagen, 7,2%.
Wie kommst du auf diese Zahl?
Bob Dylan wurde mal gefragt, wie viele Protestsänger es wären wie er in den USA gäbe. Und er hat überlegt, es war glaube ich in England bei einer Pressekonferenz und meinte, 72. Mhm. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, das ist dynamisch. Ich glaube, dass es eine Mehrstimmigkeit gibt. Und schon wenn man sagt, migrantisch, queer oder jüdisch, wird unterschlagen, dass 95% der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland migrantisch ist. Die sind alle zugewandert. Ne? Ich glaube sozusagen, und ich finde es, also es ist großartig und gleichzeitig ist es interessant, dass in so Debatten über Integration und Migration die Juden nie eine Rolle spielen. Warum? Weil die Juden imaginiert werden als diejenigen, die Deutsche sind, jüdisch-christliche Abendland, jüdisch-christliche Tradition, so als wären die Menschen, die real in Deutschland leben, eigentlich nur Stellvertreterin für eine Kultur, die in Deutschland 45 vorbei war.
Wenn du mal benennen müsstest, also wie groß ist denn das, was Religion dann für dich ausmacht? Ich denke jetzt so manchmal die Leute, die sagen, ja, ich gehe Weihnachten in die Kirche und sonst spielt das keine große Rolle, versuche aber irgendwie Nächstenliebe im Alltag zu integrieren. Dann hat man so eine Vorstellung davon, wie groß ist denn so die Rolle, die Christentum in dem Alltag spielt. Wie ist das bei dir, was vielleicht auch Traditionen, Familienfeste und so weiter angeht?
Ja, das spielt schon eine Rolle. Also ich feiere schon jüdische Feste oder gehe gelegentlich in die Synagoge oder so, aber ich bin kein, beileibe kein religiöser Jude und ich bin auch nicht Schomer Schabbat, also ich halte nicht den Schabbat zum Beispiel.
Wenn du sagen müsstest, über welche Elemente jüdischer Identität und Kultur müssten wir denn mehr sprechen in der Öffentlichkeit? Also was muss bei uns ins Bewusstsein kommen, um das differenzierter abzubilden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Ansatzpunkt ist ja für mich gar nicht so sehr der Appell an eine nicht-jüdische Gemeinschaft, endlich anders mit Juden umzugehen. Mir ist ja völlig klar, warum Jüdinnen und Juden eine bestimmte Rolle da spielen. Ich würde sagen, na gut, also Juden und Jüdinnen nicht nur als tote Juden wahrzunehmen, ist schon mal ein guter Anfang.
Stimmt.
Es gibt ja sozusagen, also das, was man über jüdisches Leben in Deutschland erfährt, erfährt man zum allergrößten Teil in jüdischen Museen. Oder aus dem Fernsehen in Bezug auf Israel oder so. Und das sozusagen, es gibt eine aktive jüdische Popkultur, es gibt ein aktive, sehr, sehr viele auch aktive junge jüdische Romanciers, Leute, die Kunst machen, die Musik machen, die Theater machen. Das alles ist, glaube ich, mindestens genauso interessant, wenn man sich fragt, was machen Juden in Deutschland heute eigentlich?
Aber heißt das, die Menschen, die da hinkommen und sich das angucken, sind dann auch wiederum Juden? Jetzt ne, sehr im Klischee gedacht gerade. Oder kommen auch die anderen, die eben sagen, ah, ich will mir das mal angucken, ich will das wirklich verstehen, wie jüdisches Leben in Deutschland heute aussieht?
Ja, absolut kommen ja auch andere. Die Arbeiten, die wir am Maxim Gorki Theater gemacht haben, also die radikalen jüdischen Kulturtage und den Desintegrationskongress, wenn ich wir sage, meine ich einerseits Sascha, Mariana Salzmann und mich, aber auch Tobias Herzberg, Nejati Usiri, Monika Marotta, all die Leute, die sozusagen mitgearbeitet haben, dann war das Publikum sehr, sehr viel, also sehr durchmischt, teilweise sehr jung, aber auch andere Altersgruppen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es da eine starke Begrenzung gibt, sondern es gibt auch ein großes Interesse. Und das finde ich einen wichtigen Punkt für die jüdische Seite auch zu sagen, es ist auch gar nicht nötig, um selber anerkannt und gesehen zu werden, nur diese drei Dinge zu bedienen. Sondern es gibt durchaus ein Interesse und auch eine Neugier darauf, wenn man sagt, wir machen das jetzt mal anders.
Das heißt aber, wenn du hast vorhin gesagt, ne, auf die jüdische Perspektive bedeutet, es steht nicht für die Erlösungskultur der Deutschen zur Verfügung. Das hört sich so an, aber als ob sozusagen die andere Seite von dem Desintegriert euch auch Ruf auch noch was mitnehmen sollte. Also auch im Sinne von, kommt zu uns, guckt euch Veranstaltungen an, beschäftigt euch damit. Meint es das auch als Aufruf?
Na, ich
oder ist das zu weit?
Natürlich ist es wichtig, als wenn ich jetzt als Künstler spreche und als Lyriker und als Theatermacher, würde ich sagen, naja, natürlich ist es toll, wenn Leute kommen und sich das angucken. Und natürlich ist Desintegration nicht das Aufkündigen des Gesprächs, sondern der Versuch, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Und zu sagen, naja, was bedeutet das eigentlich, wenn die eine Seite sagt, wir wollen jetzt endlich wieder Normalität, wir sind stolz auf unser Land, all diese Dinge, wo haben wir viel zu lange nicht sagen dürfen. Und von jüdischer Seite erwartet wird letztlich, dass sie diese Art von Normalisierung mittragen. Und wenn ich dann sage, das trage ich nicht mit, ich finde, das ist eine Frechheit und ich finde, dass ich mich jetzt oder irgendjemand sich rechtfertigen muss, dass er die Hymne singt oder nicht singt, halte ich für eine Übergriffigkeit, die ich in diesem Land mit der Position, die ich habe, eigentlich nicht zulassen möchte. Dann ist es ein Gespräch auf Augenhöhe.
Und da muss man sozusagen, muss die Gegenseite, wenn man sie mal so nennen will, auch akzeptieren, dass das so ist oder auch mal sehen, hey, da stehe ich nicht zur Verfügung und das ist deine autarke Entscheidung.
Ganz genau.
Und gleichzeitig kann es von Menschen sein, die Hymne mitsingen, muss es auch kein Statement in der Richtung sein, sondern einfach sagen, hey, ich singe die mit, weil, na, vielleicht sollte man sich Gedanken drüber machen.
Also genau, ich finde sozusagen auch da kann man sich trefflich drüber streiten. Ich finde aber diese Happy-Schleppy-Haltung von wegen bedeutet doch alles nichts.
Man ja, kann ich auch sagen, Heimat ist toll. Genau, ich wollte es gerade sagen und merkte dann, na, das stimmt eigentlich nicht.
Aber ich meine, das ist doch der absolute Common Sense. Jede einzelne Partei fängt an, über Heimat zu sprechen, als wäre es nichts. Als wäre das nicht von den Rechten aufgebracht worden. Ja? Jede Partei redet über Integration, als wäre da nicht dahinter eine Vorstellung von Zentrum und von kultureller Dominanz, die eine gewisse autochtone deutsche Bevölkerung darstellt, als wäre das nichts. Als wäre das eine völlig natürliche, alternativlose Perspektive. Wir alle lieben doch unsere Heimat. Hallo, nein.
Der deutsche Wald.
Ja, der deutsche Wald. Plus diese ganze Tradition, die hinter dem Heimatbegriff ja auch steht.
Du hast in einer Stelle an deinem Buch, finde ich, einen sehr spannenden Gedanken geschrieben und dann auch relativ ausführlich erläutert. Der ist etwas verkürzt so, dass es eine natürliche Entwicklung oder Brücke gibt von der WM 2006, die ja in Deutschland kollektiv, glaube ich, als sehr positiv wahrgenommen wird, bis hin zum Ergebnis der AfD bei der Bundestagswahl 2017, als sie 12,6% gekriegt haben. Wie du da die Kontinuität siehst, darüber reden wir gleich. Heute Abend zu Gast Max Scholleck, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Max, das Buch, was du geschrieben hast, heißt Desintegriert euch. Und da gibt es diesen Gedanken drin, dass du eine relativ kontinuierliche Entwicklung oder logische Verbindung siehst zwischen WM 2006, was sich in Deutschland abgespielt hat, zum Ergebnis der AfD bei der Bundestagswahl 2017. Da haben die 12,6% gekriegt. Und du hast es gerade schon angedeutet, daraus folgen dann auch so Debatten, wie alle reden auf einmal über Heimat und so weiter. Magst du einmal erläutern, was für dich diese logische Verbindung ist zwischen ja zwei Ereignissen, die der einen Seite von einer sehr großen Bevölkerungsmenge, glaube ich, als sehr positiv wahrgenommen werden, nämlich die WM. Und bei der Bundestagswahl, vorsichtig ausgedrückt, gibt es da auch viele Menschen, die es nicht so knörke finden.
Ja, ich meine, die AfD ist im Moment bei 17%, also es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auf jeden Fall wissen wir, es gibt ein großes Potenzial von Leuten, die auch nach der Bundestagswahl und nach dem, was sie jetzt sehen, was das bedeutet, immer noch mehr sagen, ja, also für diese Arbeit würde ich die AfD ja ganz besonders gerne wählen.
Aber was hat sozusagen das Feiern eines Sportereignisses oder auch dieses Flaggenschwenken, um das es ja dann damals 2006 ging, damit zu tun, dass die Leute auf einmal eine Rechtsaußenpartei wählen? Hat das nicht eher was mit Unzufriedenheit im Lebensalltag zu tun?
Ja, das ist genau die Frage, wie man die AfD eigentlich interpretieren will. Was ist dieses Phänomen eigentlich, diese Partei? Und ich glaube, es gibt von, oder es ist offensichtlich, dass es von Seiten der Politik und auch in der Öffentlichkeit die Tendenz ist, in den AfD-Wählern und Wählerinnen vor allem einen frustrierten Teil der deutschen Öffentlichkeit zu sehen, wo man sagt, die sind zurückgelassen, die fühlen sich nicht ordentlich anerkannt, die fühlen sich nicht mehr zu Hause, deswegen müssen wir jetzt Heimatdiskurse bedienen und dann kommen die schon zurück in den Schoß der Volksparteien. Ich glaube, das ist eine fahrlässige Interpretation. Ich glaube, dass was wir da bei der AfD eigentlich sehen, ist eine Art neovölkisches Programm, was eine immense Aktivierung innerhalb der Bevölkerung erzeugen kann. Und ich würde wirklich davor warnen, das zu unterschätzen oder das herunterzuspielen und zu sagen, ach nein, dieses Programm, das haben die gar nicht gewollt, das sind eigentlich ganz andere Dinge, die hätten auch jede andere Partei wählen können. Mhm. Glaube ich nicht, haben sie auch nicht. Sie haben die AfD gewählt und nicht jede andere Partei und ich würde die Leute nicht wie Kinder behandeln, sondern sagen, diese Nachricht ist angekommen. Ihr habt ein Gesellschaftsmodell vor Augen, das teile ich nicht. Und deswegen seid ihr meine politischen Gegner. Nicht meine Feinde, aber meine Gegner. Und darum habe ich auch nicht das, Punkt, ne? Das ist die eine Seite. Die andere ist, was ist die Verbindung zu 2006? Nun ja, wenn man 2006 sagt, die Welt zu Gast bei Freunden, positiver Nationalismus, endlich dürfen wir wieder genauso sein wie alle anderen, dann heißt das auch die Rückkehr zu einer bestimmten Form von nationaler Normalität. Das war ein Begriff, der wird immer wieder benutzt. Den höre ich von meinen Altersgenossen, Genossinnen, fast eine Art Plattitüde. Ich möchte auch so feiern mein eigenes Land, wie es in anderen Ländern auch möglich ist.
Ja, und zwei Begriffe tauchen auch immer wieder auf, so ein bisschen Normalität. Ne? Es wird ganz häufig ein normales Verhältnis zu seiner Nation. Und manchmal, das erlebe ich mal so, aber das ist aber rein subjektiv, manchmal ist das so ein, wir können das wieder oder wir können das endlich wieder, was ja heißt, das Gefühl, auf was verzichtet zu haben, war vorher da. Das schreibst du, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Gedanken.
Ja, endlich dürfen wir wieder. Was heißt endlich? Man hat sich irgendwie unter Druck gefühlt. Was heißt dürfen? Irgendjemand anders hat es verboten. Und was heißt wieder? Na, wann war es denn das letzte Mal möglich? Ich finde es ein beeindruckendes Statement, was viel von dem mitteilt, was eigentlich verdrängt bleibt. Nämlich, dass man sich sehnt nach einer Form von nationaler Äußerung, die wann eigentlich möglich war. Seien wir mal nicht so böse zu sagen, während der Nazi-Zeit, aber wann eigentlich? In den 20ern, im 19. Jahrhundert. Und was bedeutete das eigentlich? Das war eng verbunden mit völkischem Denken, das war eng verbunden mit einer Art, Deutschland als eine homogene Nation sich vorzustellen, es war eng verbunden mit Antisemitismus. Das heißt, der Bezugspunkt, der da hergestellt wird, der, glaube ich, verbindet diese 2006er WM mit der AfD. Deutsche Normalität bedeutet eben nicht nur Happy-Schleppy-WM und die Welt zu Gast bei Freunden, sondern auch neovölkisches Denken.
Aber was ist, wenn das wirklich für viele Leute trennbar ist? Was ist, wenn die Leute sagen, hey, ich will von mir aus ein Sportereignis verfolgen, ich will das feiern und für mich meint es das. Ich habe aber mit völkischem Denken auch ganz bewusst wirklich nichts am Hut und das ist auch reflektiert. Und ich ziehe vielleicht trotzdem mal ein Deutschland-Trikot an oder habe von mir aus auch einen Außenspiegel mit zum Ding überzogen oder so. Ist es nicht trotzdem möglich, da zu differenzieren?
Also sozusagen der Charakter, den du da zeichnest, möglich, dass es ihn gibt. Ich treffe ihn nicht besonders häufig. Leute, die sich damit reflektiert beschäftigen, machen es tendenziell nicht. Und also die Tradition des völkischen Denkens durchzuholen, ist ja auch nicht, also ist ja jetzt keine einfache Sache, wo man einfach einen Wikipedia-Artikel zuliest. Aber geschenkt, möglich. Was bleibt, ist die Tatsache, dass es ein Bedürfnis gibt auf der Seite ganz vieler Menschen, die hier in Deutschland leben, diese Art von Ausdruck zu wählen eine Art, die Fahne rauszuholen, sich zu freuen fürs eigene Land, quasi stolz aufs eigene Land zu sein. Und das ist eine Perspektive, die ich nicht teile. Aber, die habe ich nicht.
Genau, aber da muss man sich ja fragen, vielleicht ist das, also warum tun Menschen das? Vielleicht ist das Grundbedürfnis dahinter, dass sowas wie ein Land noch verstehbar ist. Das bedeutet, wenn ich mich hierauf beziehe, dann spare ich aus, dass ich auf gewisse Konflikte der Welt gucken muss. Dann ist mein Leben noch irgendwie begreifbar. Dann bin ich nicht dieser Komplexität ausgesetzt oder so. Und wenn man das vielleicht erkennt, wenn das so ist, dann muss man daran was machen. Dann muss man Welt besser erklären oder so. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich mich frage, wie gehen wir jetzt damit um? Mal jenseits von, wir beziehen klare Positionen, wenn das gewünscht ist, und sagen, nein, mein Weltbild sieht so nicht aus. Aber trotzdem leben wir auf engstem Raum zusammen. Das muss ja trotzdem irgendwie funktionieren, sollte irgendwie funktionieren.
Ach, ich habe doch nicht, also sozusagen, da würde ich wirklich sagen, mir geht es ja nicht darum, den Leuten zu verbieten, irgendetwas zu tun. Wer kann schon von einer sozusagen jüdischen Position aus einer deutschen Mehrheitsgesellschaft irgendetwas erklären oder quasi diktieren? Ich glaube, darum geht es nicht. Und das ist genau dieser Fehlschluss, der in dem Dürfen liegt. Endlich dürfen wir wieder. So als gäbe es da irgendetwas, was die Leute zurückhält. Genau wie diese populistische Phrase, ich sage mal, was man sonst nicht sagen darf.
Natürlich, man muss doch noch sagen dürfen.
Ja, genau, man muss ja noch sagen dürfen.
Subtext, das war mir verboten.
Das Gegenteil ist doch der Fall. Die Hymne, wenn man sie nicht mitsingt, muss man sich rechtfertigen. Wenn man keinen Bock hat auf diesen ganzen WM-Wahnsinn und die ganzen Fahnen, muss man sich rechtfertigen. Wenn man sagt, für mich ist wenigstens ein Vorteil davon, dass Deutschland so früh rausgeflogen ist, dass diese Deutschland-Fahnen wieder verschwinden, muss man sich für rechtfertigen. Also es gibt sozusagen eine viel stärkere, wie wütende Freude, das machen zu dürfen, die dann sofort die Rechtfertigung mit reinzieht und sagt, wenn du das in Frage stellst, dann markierst du mich eigentlich schon allein durch die Tatsache, dass du diese Nationalsymbole nicht toll findest, als eine Nazi. Und dann würde ich sagen, aber das, also sozusagen, das ist doch nicht, das mache ich doch nicht, das machst du doch, wenn du sagst, für dich ist das ein begehrenswertes, schönes Symbol, und ich sage, ehrlich gesagt, ich krieg da Gänsehaut und ich finde es ein bisschen eklig, dann ist doch die Frage, wo kommt dieses Begehren her, viel interessanter. Was du sagst, wie gehen wir jetzt damit um, wie können wir das sozusagen, wie analysieren wir dieses Begehren oder Bedürfnis innerhalb eines großen Teils der Bevölkerung, die Deutschlandfahne rauszuholen und so. Ehrlich gesagt, das ist nicht das Programm der Desintegration.
Aber vielleicht ist es die Konsequenz daraus, oder? Also sozusagen die nächste Stufe oder die nächste Frage oder das nicht mitzudenken ist dann vielleicht ein Stück kurz.
Ja, also ich... Sozusagen, ich finde das Buch ist relativ dicht für 200 Seiten. Ich glaube, sozusagen, mir ging es erstmal darum, überhaupt aufzurollen, was bedeutet es eigentlich, dass jede einzelne Partei Integration sagt, für diejenigen, die permanent aufgefordert werden, sich zu integrieren. Was bedeutet es eigentlich, dass die jüdische Minderheit eine bestimmte Rolle spielt für die Konstruktion eines positiven deutschen Selbstbildes, die es ja am Ende auch erlaubt, die Fahnen rauszuholen? Und ich würde einfach sagen, wenn das die Konsequenz ist, von dem, was Juden in Deutschland zu tun haben oder welche Funktion sie erfüllen, wenn die Konsequenz ist, dass diese Normalisierung stattfindet, dann verweigere ich die.
Ich habe zum Schluss nochmal zwei Töne rausgesucht, die Weizsäcker ganz am Ende der Rede dann sagt. Da hat er eine Bitte.
Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder gegen Türken, gegen Alternative oder gegen Konservative, gegen Schwarz oder gegen Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.
Also da nochmal auch der Appell. Und dann sagt er, das fand ich, den hatte ich lange nicht im Ohr, diesen letzten Satz, den er sagt. Dann sagt er nämlich das hier.
Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge.
Da habe ich nur so gedacht, vielleicht ist das jetzt mal, ohne wieder auf den Zweiten Weltkrieg zu rekurrieren, aber tatsächlich nochmal was, weil eigentlich der Grundgedanke ja dahinter steckt, den ich dann wiederum ganz klug oder annehmbar finde, ist, dass er nicht allwissend ist. Ne? Also wenn er so sagt, so gut wir können, ist das was dann doch wieder auch in Ordnung ist. Das meinte ich vorhin noch, als ich sagte, wir gehen jetzt heute mal einen Schritt weiter, und wenn du sagst, hey, Desintegration ist eigentlich mal die nächste Stufe, dann ist das auch aus dem heutigen Wissensstand heraus erstmal der nächste Schritt?
Also ich glaube, wenn man ein Konzept denken will, was sowas wie die AfD unmöglich macht, dann ist ein Abschied vom Integrationsdenken notwendig. Solange wir über Integration nachdenken von Minderheiten in ein deutsches Dominanzzentrum, werden wir solche völkischen Konzepte wie die AfD nicht ausschließen können, konzeptuell. Deswegen gibt es ja diese massive Wählerwanderung. Das bedeutet ja nicht nur, dass die Leute unzufrieden sind, sondern auch, dass es offensichtlich ideologisch sich nicht verbietet. Ne? Also, dass es sich ideologisch nicht verbietet, erst SPD und dann AfD zu wählen. Das, finde ich, ist schon auch eine Konsequenz, über die man nachdenken muss. Und die Frage ist, wie könnte ein Modell des Zusammenlebens aussehen, was offensiv Stellung dagegen bezieht?
Das heißt, äußern, Position beziehen ist ein wichtiger erster Schritt für dich. Und tatsächlich, das hat dann auch was mit, glaube ich, größer Denken zu tun. Ne? Wie du gerade sagtest, es geht nicht darum, etwas in etwas zu integrieren, sondern, jetzt mal abstrakt ausgedrückt, es geht darum, gemeinsam etwas Neues zu gestalten? Oder ist das zu abstrakt?
Wieder konkreter, das würde ich sagen, ist die zweite Bedeutung von Desintegration, die jetzt nicht zwingend auf einer jüdisch-deutschen Interaktion beruht. Und das ist erstmal zu sagen, dass alle zu diesem Land gehören, auch wenn sie gerade keine Tore schießen.
Wenn du sagen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist gar nicht desintegriert, 10 ist komplett desintegriert. Wo stehst du?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, eine 7 minus oder so vielleicht.
Sagt Max Czollek. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was er sich dabei gedacht hat, das könnt ihr. Desintegriert euch heißt sein Buch. Kommt gerade raus im Hansa Verlag. Und du warst diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Max.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.